ich möchte euch alle sehr herzlich im Namen der VVN Düsseldorf begrüßen. Ja, ihr macht eine tolle Aktion und wir sind froh, dass wir das mit diesem kleinen Beitrag auch unterstützen können. Wir stehen hier vor dem Haupteingang der Tonhalle, also dieses Gebäude. Das ist allerdings erst seit Ende der 70er Jahre die Tonhalle in Düsseldorf. Errichtet ist dieses Gebäude für die 1926 stattfindende Ausstellung Gesolei, also Gesundheit, Leibesübungen und soziale Fürsorge. Das war eine riesige Ausstellung, wo auch sehr viele Düsseldorfer Firmen, zum Beispiel Henkel, vertreten waren. Und dafür sind eben dieser ganze Gebäudekomplex, von dem eben die Tonhalle den Abschluss bildet, errichtet worden. Es sind also keine Bauten, die nach 1933 entstanden sind, wie dies oft kolportiert wird. Es ist allerdings so, dass der Architekt Wilhelm Kreis, er war damals an der Düsseldorfer Kunsthochschule, weil das Fach Architektur gehörte zur Kunstakademie Düsseldorf, war er Professor und er war allerdings dann hinterher eben während der Zeit des Faschismus ein sehr beliebter Architekt, auch eben im Zusammenhang mit Alfred Speer. Und ab 1943 war er auch Leiter der Reichskulturkammer, die eben dafür sorgte, dass bestimmte Künstler nicht mehr auftreten konnten oder ihre Werke veröffentlichen wurden oder in Museen ausgestellt wurden. Aber wie gesagt, bis 1926 war Kreis in Düsseldorf und ging dann hinterher an die Universität Dresden. Dieser Platz hier ist insofern auch von Bedeutung, weil hier, die Tonhalle wurde während der Ausstellung als Planetarium benutzt und auch als Veranstaltungshalle, weil es eben eine riesige Halle ist, wurde dann Rheinhalle genannt im Rahmen der Gesolei. Wichtig ist hier, dass vor dem damaligen Planetarium am 11. April 1933 die erste Bücherverbrennung in Düsseldorf stattgefunden hat. Das hat insofern ist es von Bedeutung, weil eben die reichsweite Aktion zur Vernichtung des undeutschen Geistes, so wie diese Veranstaltungen genannt wurden, eigentlich erst im Mai 1933 fanden. Die Listen für die Bücher, die verbrannt werden sollten und so weiter, die waren natürlich schon viel vorher vorbereitet. Und in Düsseldorf gab es dann am 10. April in der Volksparole, das war die Zeitung der Nazis, einen Aufruf an die nationale Jugend Düsseldorf. Und da heißt es, ich zitiere aus diesem Aufruf, im beispiellosen Ringen bemüht sich das deutsche Volk in gewaltiger und nationaler Revolution seine Verderber unschädlich zu machen. Und diese erste Bücherverbrennung bezog sich besonders auf die deutsche Jugend in Düsseldorf. Jahrelang hat man versucht, auch dich zu vergiften durch Bücher und Schriften, die für eine Gefahr für Jugend und Volk bedeuteten. Sammelt alle Bücher dieser Art heraus zum lodernden Scheiterhaufen. Und das sollte eben ein Akt der nationalen Erneuerung sein. Und es wird berichtet, dass 1000 Jugendliche teilgenommen haben, eben die HJ-Jugend, aber auch die Jugend des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes und auch evangelische Jugendgruppen. Welche Bücher wurden in Düsseldorf verbrannt? Das waren Bücher von Arnold Zweig, von Remarque, Leon Feuchtwanger, Emil Ludwig, Heinrich und auch von Heinrich Heine. Und der Kulturwissenschaftler Olaf Kless weist darauf hin, dass Düsseldorf die einzige Stadt war, wo Heinrich Heines Bücher auch verbrannt wurden. Also nicht, er war natürlich auf der Liste der verfemten Bücher und die Lorelei, eben ein Kulturgut, erschien, wie ihr alle wisst, als anonym, mit einem anonymen Autor. Aber verbrannt wurden tatsächlich Heines Bücher nur hier in Düsseldorf. Und das Ganze, diese gruselige Veranstaltung, lief so ab, dass Boje, also dieser dieser Stadt-Gau-Jugendführer, die Frage, ein Buch in die Hand nahm. Dann stellte er eine Frage an die Anwesenden, was damit geschehen soll. Und die Antwort war dann auf ins Feuer. Zum Schluss wurde auch noch die schwarz-rot-goldene Fahne, eigentlich die Fahne der Republik, verbrannt. Und wie das so üblich war bei diesen Nazi-Veranstaltungen, das Horst-Wessel-Lied gesungen. Das fand also hier am 11. April 1933 statt. Wenn ich von der ersten Bücherverbrennung in Düsseldorf spreche, dann heißt das, es gab auch noch eine zweite. Die fand am 2. Mai statt. Es wird oft gesagt, es war der 11. Mai, aber es ist tatsächlich, wenn man sich die Zeitungen der damaligen Zeit anguckt, der 2. Mai, weil eben am 3. davon berichtet wurde. Und das war eine Bücherverbrennung vor dem Marktplatz. Und da wurden insbesondere Vernichtung von Gewerkschaftsliteratur und Arbeiterbewegungsliteratur gab es dort. Es war so, dass eben auch an diesem Tag das Volkshaus in der Flingeraner Straße gestürmt wurde und eben die Bücher, die dort sich befanden, eben auf den Scheiterhaufen geworfen wurden. Und etwas unrühmselig oder sehr gab es in Düsseldorf noch am 3.10.1965 eine dritte Bücherverbrennung, und zwar von dem Bund entschiedener Christen. Da waren Autoren wie Camus, Sagan, Grasse und auch Kästner wurden, von denen wurden Bücher verbrannt. Kästner hörte davon, protestierte bei dem damaligen OB Willy Becker, ein SPD-Oberbürgermeister, und der hat dies abgetan als einen dummen Jungenstreich. Und die Stadt hat sich eigentlich nur dafür interessiert, dass das auf dem Rheinufer stattfindet, damit die Funken keinen Brand irgendwo auslösen. Soweit. Das war am 3.10.1965. Jetzt nochmal zurück zu 1933. Also in dem Aufruf, in dem schon von mir zitierten Aufruf zur Bücherverbrennung am 10. April 1933 heißt es auch, als auf den Ort eben vor dem Planetarium hingewiesen wird, dass es auch der Ort war, an dem bis vor kurzem das eines Soldaten unwürdige Denkmal für das 39. Infanterieregiment gestanden hat. Und mit diesem Denkmal sind die Fragmente erhalten, ist das von Rübsam, der auch zu den avantgardistischen Künstlern des jungen Rheinlands bzw. des Kreises Frau Ei, oft wird sie ja auch Mutter Ei genannt, wobei sie selber diesen Namen eigentlich so nicht wollte, gehörte. Und Rübsam, jetzt ist das ein bisschen schwierig zu verstehen, es gibt nur noch, ich habe hier ein kann das mal rumgehen lassen. Denkmal sah so aus, dass zwei Soldaten auf einem Podest liegen. Einer hatte diesen Stahlhelm auf, also man sieht dieses Fragment ja auch, und neben ihnen liegt ein verwundeter Soldat mit einem Verband auf dem Kopf. Und der Soldat mit dem Stahlhelm hält seine Hand auf die Hand des verwundeten Soldaten. Und es drückt er aus, sollte nach Rübsam auch ausdrücken, diese Kameradschaft unter den Soldaten und eben auch an die Schrecken des Krieges erinnern. Rübsam selbst gehörte, war auch im Ersten Weltkrieg als Soldat und an der Front in Frankreich und wusste genau, was eben im Krieg alles passiert. Und dieses Denkmal war von Anfang an, war das auf großen Protest gestoßen, insbesondere bei den Rechten, weil sie eben gesagt haben, das sind, wir wollen Kriegsdenkmäler, die Heldentum ausdrücken. Und das war eben bei diesem Denkmal nicht der Fall. Es gibt im Stadtmuseum ein Modell noch von dem ursprünglichen Denkmal, was eben auf diesem Foto zu sehen ist. Es war dann so, es gab direkt 1921 schon einen Sprengstoffanschlag auf dieses 1931 auf dieses Denkmal und 1933, nachdem die Nazis an die Macht gekommen sind, als die Macht an die Nazis übertragen wurde, haben sie als erstes dieses Denkmal geschliffen. Und daran wird eben in dem Aufruf zur ersten Bücherverbrennung auch erinnert. Es ist so, es gab dann ein neues Denkmal, das ist 38 entstanden, das ist auf dem Reeser Platz und das ist ja noch eine Etappe dieser Radtour, also deshalb sage ich dazu jetzt gar nichts. Also das Gelände, also wir stehen ja hier am äußersten Ende des Geländes der Gesulei, zieht sich eben da vorne hin in diesen sogenannten Ehrenhof. Und wie schon gesagt, Wilhelm Kreis war der Architekt und es wurden auch sehr viele Düsseldorfer Künstler in diesem Bau einbezogen. Es gab und während der Nazizeit, also nach 1933, waren eben ein großer Teil der Wandbilder, die es dort gab, und auch der Statuen als entartet entfernt worden. Es gibt dort am Eingang zu dem Ehrenhof Mosaiken von Professor Nauen, der war damals an der, auch an der Kunstakademie Düsseldorf und gehörte zu dem rheinischen Expressionismus. Und zum Glück wurden diese diese Mosaiken nicht zerstört, sondern es wurden einfach Wände davor gesetzt, so dass sie nach dem Krieg wurden diese Wände entfernt und diese Mosaiken sind bis heute erhalten. Es gab genauso hier vorne an der Seite der Tonhalle gab es von Moritz Schreiner die sogenannte Planetengruppe. Und die wurden auch abgebaut, also wurden auch abgebaut als entartete Kunst, aber in den 80er Jahren wieder aufgestellt. Also zum Glück hat ein Teil dieser Kunstwerke eben die Zeit des Faschismus trotzdem in einem Depot eben überstanden. Es wurden nicht alle vernichtet. Noch, wenn wir dann gleich hier wieder rausgehen, sehen wir ganz am Ende des Ehrenhofes das Portal und dann eben eine Statue von Arno Breker. Arno Breker auch zu der Zeit in Düsseldorf und der ja hinterher ein beliebter Bildhauer war in der Nazizeit, also der Lieblingsbildhauer von Adolf Hitler. Und dessen Figur Aurora steht eben bis heute noch auf diesem Portal des Ehrenhofes. Und genau diese Art, wie eben Brekers Kunst war, eben genau für die Nazis genau das, was sie ausdrücken wollten in ihrem neuen Menschenleben, also als neuen Menschentyp. Und Breker kriegte auch nach Beendigung des Faschismus, konnte er als Künstler weiterarbeiten und kriegte zum Beispiel Aufträge vom Gerling-Konzern. Ganz kurz noch, nach der Geselei war in dem Ehrenhof die Kunstausstellung in Düsseldorf, das Kunstmuseum, untergebracht und es wurden über 700 Kunstwerke als entartet aus diesem Kunstmuseum entfernt und auch der Leiter der grafischen Abteilung, Wilhelm Kohn, musste sofort, 1933 wurde er von seinem Posten verjagt. Und 1938 hat hier auch ähnlich in Anlehnung an die große Ausstellung der entarteten Kunst in München, hier auch in Düsseldorf eine große Ausstellung der entarteten Kunst stattgefunden. Ja, soweit erstmal zu diesem Punkt.